0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sheffield Shots. Das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Das Halbfinale bei der Snooker-WM steht, das One-Table-Setup steht und es sind Namen dabei, die wir so vorher in unserer Vorschau mit Rolf Kalb nicht erwartet hatten. Herzlich willkommen zu einem neuen Sheffield Shots, unserem Daily zur Snooker-WM hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch etwas verwundert über die Namen, die wir hier so sehen, Christian Oemeke. Hallo Christian.
Ja, absolut. Hallo Andreas.
Christian, lass uns gleich über das Abendspiel sprechen, über den großen, großen Favoriten Neil Robertson. Wo wir gedacht haben am Anfang, ja, der wird hier gewinnen, wo zwischendurch sogar gesagt worden ist, Sean Murphy hatte das gesagt, wenn er so weiterspielt, gebt ihm den Pokal doch gleich, dann könnt ihr gleich den Namen hier eingravieren. Er hatte überragend gut gespielt in den ersten beiden Runden und dann hieß es von Stuart Bingham, ja, wenn einer Neil Robertson stoppen kann, dann John Higgins, und Stuart Bingham sollte Recht behalten. John Higgins hat mit 13-10 gewonnen und diese Gespräche beziehungsweise das Gerede rund um diese, um seinen Rücktritt oder seine Motivationslosigkeit, die können wir mal ganz, ganz weit abseits stellen, weil der John Higgins, den wir heute gesehen haben und den wir gestern gesehen haben, den wir in der ganzen WM gesehen haben, das ist ein John Higgins, der immer noch Weltmeister werden kann und der immer noch die ganze Klasse hat, um jeden Gegner zu besiegen. Hut ab.
Ja, auch in den letzten zwei Jahren war er vor der Weltmeisterschaft nicht unbedingt einer der absoluten Top-Favoriten auf den Titel, geschweige denn überhaupt aufs Finale. Und in beiden Jahren hat er trotzdem das Finale erreicht, auch wenn er es in beiden Jahren dann verloren hat. Und ich bin mir nicht ganz unsicher, ob John Higgins nicht, wenn er jetzt hier tatsächlich den WM-Titel holen würde, nicht trotzdem nach der WM sein Karriereende verkündet, denn das wäre sicherlich auch nochmal ein richtig guter Zeitpunkt für sowas, quasi als Weltmeister dann abzutreten. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich noch großartige Motivationsprobleme hat, weil wenn er das tatsächlich in der Form, wie er es Ende letztes Jahr formuliert hat, bei den Scottish Open ja zum Beispiel, wo er gesagt hat, wenn das Turnier hier nicht in meiner Heimat wäre, wäre ich hier gar nicht erst angetreten. Wenn er das immer noch hätte, dann glaube ich, wäre er hier bei der Weltmeisterschaft nicht so weit gekommen, hätte jetzt nicht vor allem auch Neil Robertson niedergerungen in einem wirklich guten Match, was nicht ganz das gehalten hat, was man sich vielleicht davon versprochen hat, in dem auch Neil Robertson nicht ganz das gehalten hat, was wir von ihm erwartet haben. Aber alles in allem war das ein Sieg des Willens von John Higgins, ein Sieg des Allround-Spiels, und zeigt einfach, was für eine Klasse dieser Mann hat. Der hat jetzt zum 10. Mal das WM-Halbfinale erreicht und das bei 25 Teilnahmen. Also das ist eine sensationelle Quote. Das ist im Grunde jede zweite, dritte Weltmeisterschaft erreicht er mindestens das Halbfinale. Das ist Wahnsinn. Und wenn der so spielt, dann ist er auch mit einem A-Spiel Ronnie O'Sullivan oder mit einem A-Spiel Neil Robertson, Judd Trump, Die können da trotzdem relativ wenig machen, weil John Higgins es einfach schafft, mit seinem Allround-Spiel und mit seiner Klasse Frames zu gewinnen, die ein anderer Spieler dann einfach sang- und klanglos verlieren würde. Und das ist eine bärenstarke Leistung und, glaube ich, neben den anderen beiden Riesenüberraschungen, die wir hier im Halbfinale haben, vielleicht eine der Riesenüberraschungen dieser WM an sich schon John Higgins.
Ja, und das hätte man ja so auch nicht gedacht. Wir haben in der Vorschau dann noch gesagt, ja, John Higgins nach dem Jahr, da wird er wohl keine Bäume ausreißen hier bei der WM. Vor allen Dingen ja auch dann mit dem Programm, was er vor sich hatte. Er hatte drei schwere Matches zu überstehen, aber die hat er alle überstanden und die hat er auf herausragende Art und Weise überstanden. Und du hast es gesagt, das ist vielleicht nicht immer das ganz augenöffnende Spiel, was er ja auch hat, aber dieses Allround-Spiel, dieses du kannst und du darfst ihn nicht an den Tisch lassen, weil wenn er an den Tisch kommt, wird er in einem Besuch diesen Tisch abräumen. Dass er das immer wieder in der Lage ist zu reproduzieren, das ist einfach überragend gut. Und dass er das heute und gestern gegen Neil Robertson geschafft hat, auch das fand ich überragend gut.
Absolut. Ich hatte nicht erwartet, wir haben ja gestern auch schon drüber geredet, wie offen ist diese Partie jetzt wirklich, nachdem es ja 4-4 nach der ersten Session stand. Aber ich hatte nicht erwartet, dass Neil Robertson dann vor allem, je weiter das Match fortschreitet, immer mehr Probleme bekommen wird, einfach auch mit John Higgins erstmal mitzuhalten. Nach dem 4:4 hatte sich Neil Robertson die ersten zwei Frames holen können. Dann holte sich John Higgins einen Frame mit einer 68, erhöhte Neil Robertson wieder. Und nach dem Mid-Session-Interval brachte Neil Robertson kaum noch was auf den Tisch, weil John Higgins einfach aus jeder Chance, die er bekam, fast entweder ein hohes Break machte oder zumindest genug Punkte holte, um sich die Frames aufs Board zu bringen. Und dann, nachdem er erstmals in Führung gegangen war, ging es für Neil Robertson quasi nur noch darum, wenigstens wieder mit einem Unentschieden aus dieser Session rauszugehen, nachdem er ja die erste Session eigentlich schon hätte gewinnen müssen und John Higgins sich dort ja mit den letzten zwei Frames dann auch noch den Ausgleich erarbeitet hatte. Aber der 16. Frame war genauso ein taktisches Beispiel, wie wir ihn dann am Abend auch noch mal ein paar Mal sehen sollten. John Higgins mit allem, mit aller Cleverness, mit taktischer Finesse und vor allem dann auch mit dem deutlich besseren, mit der deutlich besseren Chancenauswertung holt sich diesen Frame, geht mit einer Führung in den Abend und die hat er dann auch im Grunde bis zuletzt verteidigt. Sofort auf 10:7 erhöht. Neil Robertson kam dann nochmal ran mit Breaks von 50 und 114. Die 114 war wirklich ein phänomenal gutes Break auch, mit dem er dann weiter verkürzen konnte. John Higgins aber behält einfach die Nerven, bleibt ruhig, bewahrt seine Möglichkeiten, holt sich auch den nächsten Frame wieder zurück. Es geht mit dem gleichen Vorsprung also in die Pause. Und für Neil Robertson war das jetzt im Grunde schon ja kurz vor 12. Und das in einem Match, in dem er gar nicht unbedingt der überragend schlechtere Spieler war, sondern einfach der Spieler, der von seinem Kontrahenten das Spiel aufgedrückt bekommen hat. Und das zog sich dann auch letztendlich in den letzten Frames weiter. Neil Roberts nutzte seine Möglichkeiten dann auch nicht mehr zu vernünftigen Breaks, vor allem dann im 22. und im 23. Frame, als er eigentlich jeweils die erste Chance bekam. Und John Higgins machte das dann weiter clever, bewahrte die Ruhe, bewahrte die Nerven und spielte dann im 22. Frame ein vernünftiges Break runter und dann auch im letzten Frame aus seiner ersten Chance, die er dann bekam, nachdem Neil Robertson nur 30 Punkte machte, eine 101. Also das ist eine richtig gute Leistung von John Higgins gewesen. Und nachdem er jetzt Mark Davis aus dem Weg geräumt hat, dann auch sein Achtelfinale gewonnen hat gegen Stuart Bingham, also damit ja auch eigentlich schon einen der kleineren Turnierfavoriten rausgeschaltet hat und jetzt mit Neil Robertson den nächsten Turnierfavoriten aus dem Weg geräumt hat, kann man jetzt fast sagen, es läuft hier auf ein Finale zwischen John Higgins und Judd Trump zu. Und ich habe so ein kleines Déjà-vu, weil ich glaube, das haben wir schon mal über Neil Robertson und Judd Trump gesagt.
Ja, wie viele Finals wir hier schon vorausgesagt haben in den letzten 10 Tagen.
Ja, es ist ja auch eine vollkommen verrückte Weltmeisterschaft, wenn man so will. Also die Spieler, die man vor der WM hier irgendwie auf dem Zettel hatte, die verzetteln sich jetzt bei dieser WM so ein bisschen. Und das kommt wie so oft komplett anders, als man denkt. Und jetzt reden wir über zwei hoffentlich fantastische Halbfinals, die wir erleben werden, in denen es, wenn man jetzt mal so objektiv drauf blickt, jeweils einen Favoriten und einen kleinen Außenseiter gibt. Aber ich wage eigentlich keine Prognosen mehr, so verrückt, wie diese Weltmeisterschaft bisher läuft.
Nee, vielleicht ist es auch besser, damit wir uns uns ersparen, hier die Peinlichkeiten, die wir uns in den letzten 10 Tagen schon erlaubt haben. Auf jeden Fall ist John Higgins weiter. Wir müssen noch einmal gerade über Neil Robertson sprechen. Du hast es gesagt, er war nicht unbedingt der großschlechtere Spieler, aber die Form vom Achtelfinale zum Viertelfinale und auch von der ersten Runde zum Viertelfinale, die ist dann doch schon nach unten in den Keller gegangen. Vielleicht hatte er doch zu viel Zeit zwischen Achtelfinale und Viertelfinale. Über 3 Tage, in denen er sich einfach überlegen konnte, was er so macht und dass er einfach nur ein bisschen trainiert hat. Vielleicht hat er auch komplett das Turnier-Mojo verloren.
Ja, gut, das würde ich jetzt gar nicht so unbedingt an die große Glocke hängen, diese Niederlage. Man darf durchaus an einem WM-Viertelfinale gegen John Higgins verlieren. Klar, Neil Robertson hat überragend gespielt die Wochen davor, vielleicht auch sogar die Monate davor, hat auch bei dieser WM schon fantastische Leistungen gezeigt, sowohl gegen Michael Georgiou als auch gegen Sean Murphy. Aber alles in allem kann man Neil Robertson jetzt auch hier im Viertelfinale nicht allzu viel vorwerfen. Klar, es war nicht sein bestes Match, was er in den letzten Monaten und Wochen gezeigt hat, aber es war ja auch klar, dass er diese Form nicht ewig wird halten können und dass gerade so ein WM-Viertelfinale hier eine enorm schwere Sache ist und dann auch nochmal ein Match für sich. Das ist klar. Und gegen jemanden wie John Higgins, der so viel Erfahrung mitbringt, wie gesagt, das 10. Mal jetzt im WM-Halbfinale, das lässt sich vorher nicht wirklich sagen, dass er da die überragende Form hat. Und bei diesen Matches bei der WM, wo es eben über mehrere Tage geht, entscheidet dann an der einen oder anderen Stelle eben dann auch die Tagesform. Und die war heute, zumindest in der zweiten Session und dann auch am Abend, vor allem am Abend natürlich, bei John Higgins deutlich besser. Und so wird Neil Robertson das dann auch einsehen, auch wenn es für ihn sicherlich enttäuschend sein wird, dass er diese Chance nicht genutzt hat und zum zweiten Mal Weltmeister wird und auch wieder sein Ziel nicht erreicht hat, das One-Table-Setup zu erreichen.
John Higgins hat das One-Table-Setup erreicht und er trifft jetzt auf einen Debütanten in diesem One-Table-Setup. Das ist nämlich David Gilbert, der hier eine so erstaunlich gute WM zeigt, wie ich sie ihm nicht zugetraut habe. David Gilbert, man hatte ihn schon so ein bisschen länger dann ja auch auf der Rechnung, und dass er schon mal in die Top 16 gekommen ist, dann ist er wieder rausgefallen, dann kam er wieder zurück. Insgesamt hat er einen guten Eindruck in den letzten Jahren hinterlassen, aber man hat ihm so den ganz großen Wurf irgendwie nicht so richtig zugetraut. Jetzt hat er heute Kyron Wilson, einen anderen Formspieler dieses Turniers, mit 13-8 aus dem Weg geräumt und das auf eine größtmöglich überzeugende Art und Weise. Was für ein Sieg für David Gilbert, der nach dem Viertelfinale schon gesagt hat, Mensch, ohne meinen alten Kumpel wäre ich nicht hier. Leider ist der nicht mehr da. Das war eine sehr emotionale Pressekonferenz. Jetzt ist er noch einen Schritt weitergekommen und ist bei diesem One-Table-Setup und hat schon, ich glaube, jetzt 100.000 Pfund verdient für deinen Halbfinaleinzug. Es ist eine überragende Geschichte, die David Gilbert hier schreibt.
Ja, einer der Spieler der Saison auf jeden Fall, auch wenn er bisher noch keinen Titel geholt hat. Aber wer weiß, vielleicht klappt das ja dann ausgerechnet jetzt am kommenden Montag bei der Weltmeisterschaft. Es wäre ihm durchaus zu gönnen und vor allem nach den Leistungen, die er hier gezeigt hat, nachdem er den Titelverteidiger rausgeschmissen hat, jetzt auch relativ souverän gegen Kyron Wilson gewonnen, der, naja, ich würde nicht sagen, ein bisschen müde wirkte, aber auf jeden Fall nicht mehr ganz so fit wie noch in den Matches zuvor. Kyron Wilson trotzdem mit einer fantastischen Saison, die beste Saison seiner Karriere, und da wird er auch, glaube ich, dann letztendlich das Positive mitnehmen. Und David Gilbert, ja, nachdem er sich in der ersten und auch dann in der zweiten Session den Vorsprung rausgearbeitet hat gegen Kyron Wilson, brauchte er den heute dann in der dritten Session im Prinzip nur noch verwalten. Das war eine vernünftige Leistung von David Gilbert. Er hat an der einen oder anderen Stelle ein paar Fehler eingebaut, aber letztendlich, es lief breaktechnisch sehr gut bei ihm. Immer wieder die 60er bis 70er, 80er Breaks, heute dann 56, 60 und 63 gespielt. Also das sind dann die Breaks, die ausreichen, meistens um genügend Punkte zu sammeln, damit der Gegner Snooker braucht. Bisschen in Mark Williams-Manier unterwegs. David Gilbert nie die ganz hohen Breaks oder sehr selten zumindest die Centuries und dann eben die Frames vernünftig klar machen. Kyron Wilson, muss man aber letztendlich auch sagen, konnte da wirklich zu selten an die Leistungen der Runden zuvor und vor allem an die anderen Leistungen dieser Saison anknüpfen. Deswegen ist David Gilbert für mich gegen John Higgins trotzdem noch der kleine Außenseiter, gerade auch auf diese enorm lange Distanz, die dann jetzt zu gehen ist. Man darf nicht vergessen, die Spieler haben jetzt die Hälfte der Frames, die sie brauchen, um Weltmeister zu werden, gewonnen. 36 bisher, nochmal 35 weitere sind notwendig, um jetzt tatsächlich Weltmeister zu werden. Also das ist noch ein weiter Weg bis zum WM-Titel und 17 Frames gegen einen John Higgins, der momentan ja wieder in Topform ist oder ja nicht mal in Topform ist und die Matches trotzdem gewinnt, das wird dann doch mal eine schwere Geschichte. Auch wenn ich David Gilbert das sehr gönnen würde, wenn er es hier tatsächlich ins WM-Finale schafft. Was wäre das für eine Geschichte, David Gilbert gegen Gary Woodson im WM-Finale 2019?
Ja, das wäre eine großartige Geschichte. Und es ist eine erstaunliche Geschichte überhaupt, dass David Gilbert ins Halbfinale gekommen ist. Aber mich hat er ja komplett gewonnen, gerade bei dieser WM, weil er so wunderschöne Snooker spielt. Weil wenn er in den Bällen ist, dass er die Möglichkeiten hat, den Tisch so die Bälle so zu manövrieren, dass es immer auf den richtigen Punkt kommt. Und dann kommt er dann auch so in so einen Flow, in dem man ihm dann einfach sehr gerne zugucken mag. Und das ist etwas, wo er mich gerade bei dieser WM sehr gewonnen hat.
Ja, ich glaube, er hat nicht nur bei dieser Weltmeisterschaft viele Fans gewonnen, sondern in dieser Saison generell. Ich meine, David Gilbert hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht in dieser Saison. Das sieht man schon daran, wie viel er in der Weltrangliste einfach schon gut macht durch dieses WM-Halbfinale jetzt. Mit den 100.000 Pfund wird er mindestens auf Rang 12 klettern. Es sei denn, Gary Wilson überholt ihn jetzt noch, indem er Weltmeister wird. Das wäre dann auch noch mal eine besondere Geschichte. David Gibbard ist ein wahnsinnig guter Spieler, der lange Jahre unter dem Radar lief, so ein bisschen wie Barry Hawkins, und sich, glaube ich, jetzt so langsam daraus freischwimmt. Und das ist einfach sehr gut zu sehen. Und das Snooker, das er spielt, ist auch sehr interessant, auch wenn es vielleicht nicht das ganz spektakuläre Snooker ist, was zum Beispiel ein Judd Trump oder ein Ronnie O'Sullivan, ein Mark Allen spielen kann. Aber es ist eben grundsolide und er spielt vernünftige Breaks relativ gut und das ziemlich sicher zu Ende. Und so ist er auch durchaus eine Gefahr für John Higgins in der nächsten Runde. Auch wenn ich, wie gesagt, den Schotten in der aktuellen Form hier noch ein Stück vorne sehe.
David Gilbert gegen John Higgins, das ist das eine Halbfinale. Das andere Halbfinale werden Gary Wilson und Judd Trump bestreiten. Gary Wilson? Gary Wilson hat heute Ali Carter mit 13-9 besiegt. Gary Wilson ist hier auf einer ganz, ganz großen Spur unterwegs, beziehungsweise auf einer ganz großen Runde. Hatte in der Runde vorher schon Mark Selby mit 13-10 niedergekämpft und macht jetzt einfach mit den ganzen Crucible-Spezialisten weiter. Jetzt hat er sich Ali Carter vorgenommen, mit 13-9 gewonnen. Und Ali Carter kann sich nicht beschweren. Er hat nicht die Form erreicht, die er in der Runde zuvor gegen Zhu Yulong in der letzten Session erreicht hatte. Und er musste, ja, er musste mit ansehen, wie Gary Wilson hier die hohen Breaks gespielt hat, wie er insgesamt 3-4 Century Breaks zum Beispiel auch gespielt hat. 3 hat Ali Carter geschafft, aber am Ende hat Gary Wilson hochverdient dieses Halbfinale erreicht. Und jetzt muss man sich nur noch mal fragen, welches die größere Überraschung, Gary Wilson oder David Gilbert im Halbfinale? Man müsste eigentlich sagen, Gary Wilson ist die größere Überraschung.
Ja, zumindest ist der letzte verbliebene Qualifikant jetzt im Turnier. Und als Qualifikant das WM-Halbfinale zu erreichen, das ist dann schon mal eine besondere Leistung. Er hatte ja bereits nach 2 Sessions mit 9-7 geführt gegen Ali Carter, ist dann mit einem Century Break super in die dritte Session gestartet mit einer 117, hat auf 10-7 erhöht. Ali Carter kam dann ran mit Breaks von 51 und 128 verkürzte, verpasste dann aber vor dem Mid-Session-Interval einfach die gute Gelegenheit, den Ausgleich zu markieren. Und das war der endgültige Wendepunkt in diesem Match. Gary Wilson mit einer 57 legte genug Punkte vor, damit Ali Carter dann auch Snooker brauchte. Und die beiden flugten sich dann ein bisschen die Punkte zurecht, will ich mal sagen, in diesem 20. Frame. Und Gary Wilson hatte da auch durchaus Glück, schon der Einstieg in diese 57 war ein Flug, eine rote, die er eigentlich meilenweit verschossen hatte, die dann über 2 Banden noch fiel. Also da hat Gary Wilson auch ein bisschen Glück gehabt, aber dieser Frame war es dann im Grunde, der Ali Carter endgültig den Zahn gezogen hat in diesem Match. 11-9, damit ging es in die Pause und danach hat Gary Wilson auch die Nerven behalten, nicht mehr zurückgeschaut, auf 12-9 erhöht und mit einer 72 dann Frame und Match in Frame 22 klar gemacht. 13-9 Sieg. Und Ali Carter wird da, glaube ich, enttäuscht gewesen sein, weil er weiß selber, das war eine Riesengelegenheit, hier das WM-Halbfinale zu erreichen in diesem Duell der Qualifikanten. Und dass Gary Wilson jetzt hier im WM-Halbfinale steht, ist, glaube ich, bei aller Liebe über David Gilbert die doch deutlich größere Überraschung. Also mit dem hatte vor dem Turnier, glaube ich, überhaupt keiner gerechnet, nicht mal ansatzweise. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie da die Quoten gegen Judd Trump sein dürften. Also da lohnt vielleicht die ein oder andere Wette auf Gary Wilson sogar noch ein bisschen. Auch wenn ich den ähnlich wie David Gilbert gegen John Higgins gegen Judd Trump natürlich als Außenseiter sehe. Und das ist vielleicht die beste Nachricht, die ich für Gary Wilson habe.
Die Art und Weise, wie Ali Carter hier aufgetreten ist, war sportlich völlig in Ordnung. Aber abseits des Tisches habe ich gedacht, Mensch, das hatte er früher so nicht. Er hat häufig den Grumpy Ali gegeben, hat häufig mit der Faust auf den Tisch gehauen, hat sehr viele Emotionen gezeigt. Das hat er früher nicht gemacht. Er hat zwar in einer der PKs hinterher gesagt, ja, ich war immer schon so emotional, aber ich fand ihn früher ruhiger. Oder ist das eine Fehldeutung von mir?
Ja, ich weiß auch nicht. Ali Carter ist ja generell ein sehr unzufriedener Spieler, der sehr, sehr wenig an seinem eigenen Spiel anscheinend Freude hat, zumindest so wie es aussieht. Es ist schon kurios. Ali Carter kann noch so fantastisches Snooker spielen. Er rennt immer um den Tisch herum und sieht dabei unheimlich angefressen aus. Ich weiß es nicht. Man schätzt einen ja dann auch immer falsch ein. Vielleicht ist es bei Ali Carter einfach eine Form, sich selbst zu konzentrieren und da einfach ja für sich selbst die Ruhe zu bewahren und die notwendige Konzentration in dieses Match reinzubringen. ich glaube, Ali Carter ist, hat eine Menge durchgemacht in seinem Leben, ist sicherlich auch jemand, der ein bisschen polarisiert, war auch gerade was seine politischen Ansichten dann anbelangt und seine Aussagen, die er dann an der einen oder anderen Stelle trifft. Aber er ist ein guter Snookerspieler und das sollte er dann vielleicht auch mal endlich wieder in vernünftige Ergebnisse umwandeln. Und dann, wenn er dann auch nicht ganz so grimmig guckt, dann ja, nimmt man ihn vielleicht dann auch ein bisschen sympathischer wieder wahr, als man das in der Vergangenheit getan hat. Zumindest bei mir selbst würde das, glaube ich, ein bisschen Wunder bewirken, wenn er mal ja nicht unbedingt ein bisschen freundlicher guckt, aber auch ein bisschen freundlichere Aussagen trifft.
Ja, das, da stimme ich dir zu. Und da stimme ich dir unumwunden zu. Ali Carter ist auf jeden Fall ausgeschieden gegen Gary Wilson. Und eine Aussage, zu der ich mich jetzt hinreißen lasse, ist, Judd Trump muss jetzt Weltmeister werden. Er hat gegen Steve McGuire mit 13-6 gewonnen, hatte nach der ersten Session schon mit 7-1 geführt, nach der zweiten Session mit 11-5 und hat dann kein langes Aufhebens mehr gemacht und die dritte Session 13-6. Steve McGuire hatte zu keinem Zeitpunkt dieses Matches eine wirkliche Chance und Judd Trump sieht jetzt aus wie der kommende Weltmeister. Und bei den vier verbliebenen Namen sage ich, eine größere Chance wird er wohl so schnell nicht mehr bekommen.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Im Grunde muss Judd Trump jetzt Weltmeister werden. Das war ja im Prinzip schon nach dem Ausscheiden von Ronnie O'Sullivan klar, dass Judd Trump jetzt der Riesenfavorit in der unteren Turnierhälfte ist. Bisher wird er dem halbwegs gerecht. Profitiert er dann heute natürlich auch von einer sehr guten ersten Session, die er gegen Steven Maguire gespielt hat. Da führte er ja mit 7-1. Brauchte dann heute also gar nicht mehr das phänomenal überragende Snooker, das er gestern ja auch zum Beispiel gezeigt hat in der ersten Session gegen Maguire. Es reichte ihm solides Spiel, um die zweite Session ausgeglichen zu gestalten und um die dritte Session dann relativ schnell in seine Richtung zu lenken mit Breaks von 68 und 82 und die letzten zwei benötigten Frames, die er dann noch braucht, zu holen. Also wenn die erste Session ein bisschen ausgeglichener läuft zwischen Maguire und Trump, dann bekommt Judd Trump hier auch noch ein bisschen mehr Probleme. Denn das war deutlich besser, was Steven Maguire heute gespielt hat im Vergleich zu gestern. Unter anderem auch zwei Centuries dabei, eine 110 und eine 122. Aber der Rückstand war dann einfach zu hoch. Und nachdem Judd Trump sich dann auch den letzten Frame der zweiten Session noch holen konnte und diese somit mit 4-4 ausgeglichen gestalten konnte, war das dann endgültig gelaufen. Wobei ich Steven Maguire selbst bei einem 6-10 kein Comeback mehr zugetraut hätte gegen Judd Trump. So ging es halt mit 11-7 in die letzte Session, mit 11-5 in die letzte Session. Und ja, dort, das war dann auch relativ schnell erledigt. Eine 122 zum Start von Maguire und dann, wie gesagt, diese zwei Breaks, 68 und 82 hintereinander weg von Judd Trump. Und ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der hier gegen Gary Wilson gewinnt und das Finale erreicht und auch John Higgins sein Match gegen David Gilbert dann, wo er natürlich der Favorit sein wird, gewinnt, dann hätten wir ja die Wiederauflage des WM-Finals von, was war es, 2009, 2011? 2011 war es, glaube ich, als John Higgins Judd Trump geschlagen hat, in einem denkwürdigen Finale, wo Judd Trump eigentlich kurz davor stand, Weltmeister zu werden und John Higgins ihm das dann noch weggenommen hat. Also das wäre vielleicht auch noch eine tolle Geschichte und so ein toller Roundup dieser ohnehin schon verrückten Weltmeisterschaft, wenn wir jetzt eventuell noch eine kleine Randnotiz dann zu einer Weltmeisterschaft vor 8 Jahren erhalten würden.
Das waren die Halbfinals von heute, aber heute gab es auch noch eine Pressekonferenz. Ich war bei zweien von Barry Hearn schon dabei während der Weltmeisterschaft. Es gibt immer den Champagner-Moment. Er kommt dann rein mit einem seiner Gehilfen und hält dann eine Pressekonferenz von etwa einer Viertelstunde, lässt sich dann auch Fragen stellen. Meistens gibt es eine Frage, wann zieht die WM von Sheffield nach China um? Dann gibt es von ihm immer wieder die gleiche Antwort. Die WM wird nicht umziehen von Sheffield, solange er an der Macht ist bei World Snooker, aber er bringt dann auch immer so ein paar Neuerungen für die neue Saison. Die Neuerungen sind dieses Jahr eher marginal, möchte ich sagen. Es gibt bei der WM gibt es einen neuen Qualifikationsmodus. Es gibt einen neuen Maximum-Jackpot, der allerdings völlig ja, Blödsinn ist, meiner Meinung nach. Und ja, insgesamt sind die Änderungen für die neue Saison eher gering, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Da ist halt die Frage, auf wen haben die Änderungen wirklich Einfluss? Also die Tourkarte für Jimmy White war im Grunde relativ klar, dass er die erhalten wird wieder. damit seine nächsten Profijahre aneinanderreihen wird, dass das Preisgeld bei der WM weiter steigt, ist im Grunde auch klar. Das soll von Jahr zu Jahr ja dann immer mehr werden, gerade auch was das Preisgeld dann für die gesamte Saison anbelangt. Dazu hat Hearn zwar nichts gesagt, aber diese 1 Million, die jetzt aufgerufen sind für ein Maximum Breaks, also genau genommen dafür, dass in einer Saison 20 Maximum Breaks gespielt werden, was ein bisschen irrsinnig ist. Der bisherige Rekord liegt dabei 13. Das halte ich dann doch für keine gute Entscheidung. Im Grunde war dieses Rolling Prize Money, was wir jetzt hatten mit den 5.000 Pfund, die von Turnier zu Turnier dann mehr geworden sind und in den Jackpot gewandert sind, wenn keine 147 gespielt wird, das war eigentlich schon eine ganz gute Lösung, wenn man kein extra Preisgeld für eine 147 beim Turnier an sich weiter ausloben möchte. Aber im Grunde reduziert sich damit jetzt das Preisgeld, was man bekommt, weil man im Grunde nur noch das High-Break-Preisgeld bekommt. Ich glaube und ich kann mir nicht vorstellen, dass 20 Maximum-Breaks gespielt werden in einer Saison. Das halte ich dann doch für unwahrscheinlich. 15 oder sowas ist realistisch, aber 20 glaube ich irgendwie nicht dran. Das ist im Grunde ähnlich wie dieses Sonderpreisgeld bei der Home Nation Series oder bei der Coral Series, wo es ja auch, falls jemand alle diese Turniere dann zusammen gewinnen sollte innerhalb einer Saison, was noch nicht mal ansatzweise jemandem gelungen ist bisher, dann würde das ja auch dort ein richtig hohes Preisgeld nochmal geben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ein paar andere Änderungen gab es noch bei der Q-School zu den 12 Spielern, die jetzt dort bei den 3 Events die Halbfinals erreichen und sich so das Main-Tour-Ticket holen. Kommen noch 4 weitere dazu, die sich dann über die Order of Merit qualifizieren. Damit sind wir insgesamt also schon bei 16 Spielern, die sich über die Q-School das Main-Tour-Ticket holen können. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Und die Änderung bei der WM-Qualifikation ist natürlich auch nochmal durchaus interessant, nachdem es vor allem auch in diesem Jahr darüber ja sehr, sehr viele Meckereien oder sehr, sehr viele Anmerkungen wieder gab, dass alle Spieler ja, egal ob Platz 17 oder Platz 128, 3 Runden über Best of 19 austragen müssen, um sich für die WM zu qualifizieren. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Es hat die WM-Qualifikation nochmal richtig aufgewertet und richtig spannend gemacht. Jetzt ist es wieder ein Setzlistensystem, was natürlich durchaus fairer ist. Die Ränge 81 bis 128 werden dann mit 16 Amateuren in einer ersten Runde spielen. Danach kommen dann die Ränge 49 bis 80 dazu und dann die Ränge 17 bis 48, bis dann in 4 Runden die 16 Qualifikanten feststehen. Also wer auf Platz 17 ist, muss dann nur noch 2 Matches gewinnen. Wer auf Platz 128 ist, für den wären es dann schon 4 Matches. Macht die Sache dann natürlich durchaus etwas fairer, aber auch vielleicht weniger interessant, weil wir auch wieder weniger Überraschungen erleben werden. Und ob dann zum Beispiel so eine Geschichte wie mit James Cahill, wie in diesem Jahr noch möglich ist, das wird dann natürlich ab der nächsten Saison wieder unwahrscheinlicher.
Also diese 1 Million für 20 Maximum Breaks, das ist für mich einfach nur so eine Catchphrase, dass man sowas zusätzlich dann noch hat. Hier haben wir einen 1 Million Jackpot. Das ist, weil, wie du gesagt hast, genau das gleiche wie bei der Home Nation Series. Diese Geschichte mit der WM-Qualifikation finde ich persönlich sehr, sehr schade. Weil das ist, da wird für die Spieler in den hinteren Ranking-Regionen einfach so ein Bottleneck gemacht, wo man nicht mehr weiß, ob die da durchkommen. Weil die guten Jungs, natürlich gibt es eine Belohnung für die Spieler, die zwischen 16 und 32 sind, aber trotzdem wird für die Spieler in den hinteren Ranking-Regionen so ein Flaschenhals ermittelt oder gemacht, wo man hinterher sagt, ja gut, da kommen sie gar nicht mehr durch zur WM.
Ja, es ist schwierig. Vor allem widerspricht es eigentlich so ein bisschen der Linie, die World Snooker in den letzten Jahren gefahren hat, nämlich alles ein bisschen gleicher zu machen und in Richtung Flat Draws zu gehen. Das ist ein kleiner Rückschritt, auch gerade was die Spannung anbelangt, meiner Meinung nach. Das hat die WM in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen, oder die WM-Quali in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen aufgewertet, meiner Meinung nach. Also ich habe die WM-Quali in den vergangenen Jahren mit einem deutlich aufmerksameren Auge verfolgt als jetzt vielleicht vor 10, 15 Jahren. Den Spielern wird es egal sein. Die Spieler, die höher in der Rangliste sind, die werden sich freuen. Die Spieler, die niedriger in der Rangliste sind, ja, die werden dann vielleicht sagen, ja gut, es ist ein Match mehr, was man eventuell gewinnen muss. So viele Auswirkungen hat das jetzt dann auch nicht. Es ist fairer natürlich, aber das ist dann ein System, wo man dann vielleicht nachdenken sollte, ob man das dann vielleicht nicht auch für mehrere Turniere dann wieder macht. Oder ob man vielleicht auch bei der Weltmeisterschaft mal drüber nachdenkt, diesen Top-16-Status da nochmal aufzuweichen, auch wenn ich mir jetzt dann vielleicht ein paar Feinde mache. Aber das wäre dann vielleicht eher noch so eine Geschichte, anstatt bei jedem Turnier innerhalb der Saison den gleichen Modus zu haben mit 128 Spielern, die im Flat Draw aufeinandertreffen. Und diese WM-Qualifikation, die das sehr interessant gemacht hat, jetzt ein bisschen aufgeweicht wurde. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich hoffe, dass dieser Schuss nicht nach hinten losgeht und man dann in 2 Jahren wieder einen Rückzieher in die andere Richtung macht. Das wäre dann ziemlich inkonsequent. Aber am Ende des Tages, uns kann es ja egal sein, wenn die Weltmeisterschaft weiterhin so toll und fantastisch läuft, wie sie das in diesem Jahr ja zum Beispiel tut. Und vor allem natürlich weiterhin im Crucible bleibt. Diese Frage wird sich Barry Hearn auch in 20 Jahren noch anhören dürfen.
Der Tisch wird in diesem Moment gerade umgebaut, beziehungsweise das Crucible Theater zu einem Tisch, von 2 Tischen auf einen Tisch. Ab morgen gilt die ganze Aufmerksamkeit immer nur 2 Spielern. Die WM erlaubt sich den Luxus, jetzt über 3 Tage 2 Halbfinals auszutragen, jeweils 4 Sessions. Es geht bis 17. Und ich glaube, wir können uns auf 2 tolle Halbfinals freuen und wir werden sie natürlich für euch hier begleiten, dann auch bei den Sheffield Shots, unserem Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Das waren Andreas Thies und Christian Oemeke, die sich nach wie vor freuen, wenn ihr es weiter sagt, dass ihr einen Snooker-Podcast kennt, den ihr mögt. Oder wir freuen uns auch über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Crumbs ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.